Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
So, dann begrüßen wir Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Freuen uns, dass Sie gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Und wir begrüßen auch ganz herzlich Herrn Dekan Harald Klingner. Er ist gekommen mit seiner lieben Frau. Den meisten wird wohl bekannt sein, dass er Dekan war. Er war Pfarrer in Bad Urach und dann auch im Kirchenbezirk Bad Urach Dekan. Und von seinen vielen Nebendiensten durfte auch das Mutterhaus Segen empfangen, denn er war auch im Unterricht in unserer Bibelschule tätig und war uns eine große Hilfe. Und wahrscheinlich ist dieses IR auch nur was fürs Papier oder für eine Folie, denn Sie sind noch viel aktiv mit Ihren Predigtdiensten Land auf, Land ab. Und Ehrenämter hat er auch. Gut, und aber das sind Sie sicherlich noch im Team, im Ü50-Team im CVJM in Renningen tätig, mit sehr interessanten Ideen, zusammen mit seiner Frau. Ja, vielen Dank. Und wir sind auch mit Ihnen dankbar, dass Sie diese geschenkten Kräfte noch einsetzen können. Und wir freuen uns auch auf Ihre Bibelarbeit. Ja, Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Er will uns bei sich haben, sagt eigentlich dieser Vers auch, ne? Und am Kreuz wurde er zu diesem Anziehungspunkt, weil wir durch ihn zu Gott nahen können. Und seit seiner Himmelfahrt ist er zu Rechten Gottes, er herrscht dort und er tritt auch für uns ein, betend, damit wir nahe bei ihm bleiben können. Jesus Christus herrscht als König. Wir singen jetzt dieses Lied unter der Nummer 28. Jesus Christus herrscht als König, Nummer 28. Heute ist ja der Sonntag Exaudi, das heißt sowas wie höre oder erhöre, und ist entnommen aus dem Gebetsruf im Psalm 27, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Aus diesem Psalm beten wir noch nun miteinander einige Verse, die hier an der Leinwand erscheinen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, erhöre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn, um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Wir beten noch weiter. Und Herr Jesus, du weißt, wer dieses sei getrost und unverzagt auch heute braucht. Wir bitten dich, dass dein Wort es schenkt und unsere Herzen berührt. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Und wir bitten dich, segne du das Reden und das Hören und schenk uns, dass dein Wort wirksam an uns ist. Danke, dass du das verheißen hast. Amen. Denn du bist meine Hilfe. Herr, weise mir deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn. In einem Lied singen wir auch von solch einer Bitte, nah bei Gott und auf seinen Weg bleiben zu können. Das ist das Lied Nummer 422. Nummer 422 und anschließend, Sie sehen es hier an der Leinwand, singen wir gleich das Lied Nummer 37.
Ich danke für die freundliche Begrüßung und freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen und mit Ihnen über einen Bibeltext nachdenken zu können. Wenn Sie heute Morgen schon im Gottesdienst waren, sind Sie dem Text, den ich mitgebracht habe, schon einmal begegnet. Jeremia 31. Aber vielleicht ist es ja gut, dass wir noch einmal auf dieses Wort hören. Ich habe ihn heute Morgen auch schon wahrgenommen, gehört in einer Predigt. Wir haben jetzt mehr Zeit als so normalerweise in einem Gottesdienst für die Predigt zur Verfügung steht. Ich habe vorhin der Schwester Renate geschwind widersprochen. Tue ich ja nicht so gern, Schwester Renate, einer Schwester widersprechen. Ich hatte mal für 2 Jahre in der Tat den Vorsitz in der Freien Evangelischen Schule übernommen, Trägervereinsvorsitz, weil ich den Vorgänger und den Nachfolger überbrücken helfen wollte. Da war das nicht so ohne Weiteres zu harmonisieren. Und im Juli werde ich auch das Amt, das ich dort noch habe, abgeben. Ich bin jetzt im Alter, wo man sich nicht mehr neu für Ämter wählen lässt. Ja, bevor ich in den Bibelabschnitt mit Ihnen einsteige, 2 Vorbemerkungen. Schwester Renate hat es auch schon kurz angedeutet. Wir sind in einer Zwischenzeit. Nach neuer Ordnung unserer Kirche, so war es auch bei uns heute im Gottesdienst, war noch der Altar und auch die Kanzel mit dem weißen Antependium geschmückt. Nach alter Tradition wäre heute grün dran gewesen. Denn die österliche Festzeit endet mit Christi Himmelfahrt. nach guter alter kirchlicher Tradition. Himmelfahrt, Ende der österlichen Festzeit, 40 Tage. So wie die Passionszeit, so auch die österliche Festzeit, 40 Tage. Und dann nach Himmelfahrt Erwartung. Was wir gerade in dem Hiller-Lied gesungen haben, ist ja schon nach Pfingsten gesungen. Also das ist nicht so in der Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten, sondern da ist Pfingsten schon mitgedacht. Wir leben in der Erwartung, dass das, was der zum Himmel Auffahrende der Gemeinde hinterlassen hat, geschieht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Dieser Ansage Jesu vorausgegangen, war eine Frage der Jüngerinnen und Jünger, beziehungsweise der Jünger. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Da wird die Messias-Erwartung nun noch einmal thematisiert. Da wird noch einmal Jesus gesagt, du, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass hier noch was passiert. Nicht nur, dass du jetzt in den Himmel auffährst, sondern dass dein Reich kommt. Wann kommt die verheißene, so sehnlich erwartete Heilszeit? Behalten Sie diese Frage einmal bitte im Ohr. Wir brauchen sie noch. Erst dann geschieht die Himmelfahrt. Der Auferstandene wird vom Vater in den Himmel gehoben. Also es ist nicht Jesus, der da, Entschuldigung, das banale Bild, wie wir im Aufzug einen Knopf drückt und dann geht's nach oben, sondern der Vater tut's. Auch das bitte im Ohr behalten, der Vater tut's. Sein Platz wird nun an der Rechten Gottes sein, also er hat den Platz, von dem aus die göttliche Macht ausgeübt wird in dieser Welt. Das sagt zur Rechten. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben, wie es dann auch im Matthäus-Evangelium formuliert ist. Und was kommt nun und was hat das für Folgen? Pfingsten gibt in gewisser Weise Antwort genau auf diese beiden Fragen. Was kommt nun und was sind die Folgen? Der Heilige Geist, der in die Gemeinde kommt, auf die Gemeinde kommt und in der Gemeinde wirkt, ist eine Form der Ausübung der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Dazu hat er sich entschieden. Eben nicht äußerliche Macht, keine Soldaten, auch nicht die himmlischen Heere. Nein, er zielt auf die Herzen der Menschen. Das Wirken des Heiligen Geistes ist sein Instrument, das Tohu Wabohu in dieser Welt zu beseitigen und diese Welt dem Ziel entgegenzubringen, das er gesetzt hat. Eine zweite Vorbemerkung. Wir denken nach über ein Wort des Propheten Jeremia. Also über einen alttestamentlichen Text. Das verwundert auf den ersten Blick, aber kann eigentlich nur auf den ersten Blick verwundern. Meine theologischen Lehrer, die Lehrer, die mich während des Studiums geprägt haben, haben mich und andere gelehrt, dass wir die Bibel als Ganzes, als das eine Wort Gottes hören. Dass wir es als Einheit verstehen und dass wir im Leben und Sterben diesem Wort vertrauen können. So lehrten sie mich und andere den Zusammenhang der hebräischen Bibel und der neutestamentlichen Schriften zu sehen und zu beachten. Insbesondere auch die Botschaft des Neuen Testamentes aus dem Alten Testament zu verstehen. Denn anders kann sie nicht angemessen verstanden werden. Es gab ja mal eine Phase in der Theologie, da wurde sehr stark ein hellenistischer Hintergrund der neutestamentlichen Schriften angenommen. Die Annahme verbindet sich stark mit dem Namen Bultmanns. Das ist traditionsgeschichtlich, geistesgeschichtlich nicht richtig. Jesus, seine Jüngerinnen, die Apostel, die Evangelisten, sie waren Juden und sie waren im Alten Testament, wie wir sagen, zu Hause. Das war ihre Bibel. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, sage ich jetzt lieber, war der Schatz, aus dem sie lebten. Und das war der Hintergrund, von dem her sie Gottes Wirken auch in der Gegenwart, ihrer Gegenwart verstanden haben. Ganz kurz gesagt, wer Bibel liest, muss einen Grundsatz wahren: Think Hebrew, denke hebräisch, denke biblisch. Ich bin übrigens immer wieder entsetzt und erstaunt und entsetzt, wie auch Christen sich mit dem Alten Testament, mit der hebräischen Bibel schwer tun. Auf wie viel Unverständnis und Ablehnung dieses sicher nicht immer ganz leichte Buch der Bibel stößt. Erst letzte Woche hatte ich wieder so ein Gespräch. Die Beschäftigung mit dem Alten Testament lohnt sich nicht nur, sie ist dringend geboten. Und so gehe ich jetzt gerne mit Ihnen auf den Abschnitt zu, der uns für heute als Bibelwort vorgegeben ist. Ein Wort aus dem 31. Kapitel des Prophetenbuchs Jeremias. Und wenn Sie es nun hören, achten Sie einmal drauf, gleich viermal in diesem kurzen Abschnitt heißt es, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll mein Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, groß und klein, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Bei diesem, so spricht der Herr oder spricht der Herr, steht jeweils eine hebräische Wendung, die fest geprägt ist und mit der Propheten des alten Bundes deutlich machen, das ist ein Wort, das mir Gott eingegeben hat. Gottes Wort für euch. Drei Gedankenschritte will ich mit Ihnen heute Nachmittag gehen. Drei Stichworte stehen über den Teilen, die jetzt kommen. Verheißung, Erfüllung, Vollendung. Verheißung. Siehe, es kommt die Zeit. Ein Siehe in Worten Gottes will immer unsere besondere Aufmerksamkeit wecken. Da guck hin, wie es die Mutter dem Kind sagt oder der Vater. Guck mal da genau hin. Es weist auf etwas hin, was wir wahrnehmen sollen. Und mehr noch, was wir für wahr nehmen dürfen. Auf etwas, das eben nicht offenkundig und nicht zu übersehen vor jedermanns Augen steht. Ja, vielleicht sogar auf etwas, was noch den Augen verborgen ist. Aber was wir als glaubende Gemeinde vor unserem geistigen Auge haben sollen und dürfen. Der Prophet Jeremia, einer der großen Propheten des Alten Testamentes, redet in eine Zeit hinein, die für Israel ausgesprochen schwierig war. 100 Jahre, etwa 100 Jahre bevor Jeremia das Wort ergreift, war das Nordreich von den Assyrern erobert und im Grunde genommen aus der Karte gestrichen worden. Schlimmer als das, dass die Eigenstaatlichkeit des Nordreiches aufgehört hatte, 722 war das, war, dass die meisten Menschen, besonders die entscheidenden Personen, die führenden Köpfe des Volkes, deportiert worden waren. Und nach assyrischer Weise waren sie ins Land verstreut worden, ins große assyrische Reich. Ich habe als Bub schon ein Buch gelesen, da stand drin, sie sind im Meer der Völker untergegangen. Die 10 Stämme Israels nicht mehr zu identifizieren. Alle heutigen Juden sind Nachfolger der Menschen aus dem Südreich. Nicht genug. In der Zeit Jeremias zeigte sich, dass Babylon zur Weltmacht aufsteigt. Assyrien, Assur, Ninive, die Hauptstadt, ablöst. Und dann kamen auch unglückliche Umstände und auch ein unglückliches Regieren des Königs auf jeden Fall. Es kamen dann in Jeremias Zeit die Truppen Babylons und eroberten Juda, das Südreich. 597, 96 und dann noch einmal etwa 10 Jahre später. Damit musste Jeremia innerlich umgehen und in diese Situation hinein musste er Gottes Wort sagen. Und das Wort, das er sagte, war: Tut Buße, kehrt um, besinnt euch auf den, der euer Gott und Herr ist. Und da kommt bei ihm fast ein Ton herein, den auch Amos hat, der einmal sagt, vielleicht wird sich dann der Herr erbarmen. Wenn ihr nicht umkehrt, dann ist's mit euch zu Ende. Gottes Strafgericht für den Ungehorsam Israels, muss der Prophet ansagen. Und es ist übrigens kein anderer Prophet im Alten Testament, der so sehr dann auch daran teilhaben lässt, was ihn diese schwere Botschaft persönlich kostete. An innerlichen Kämpfen kostete, aber auch an äußerem Leid. in Kapitel 11, die Verse 1 bis 4, sagt Jeremia wieder, dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah vom Herrn, also ein Wort des Herrn. Hört die Worte dieses Bundes. Du sollst sie den Leuten in Juda und den Bürgern von Jerusalem sagen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes, die ich euren Vätern gebot an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, aus dem glühenden Ofen und sprach, gehorcht meiner Stimme und tut ganz, wie ich euch geboten habe. So sollt ihr mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Soweit. Haben Sie im Ohr fast gleiche Wendungen, ähnliche Aussagen und trotzdem ein ganz anderer Ton. Diese Worte lassen für mich auch erkennen, wie sehr nicht nur der Prophet, sondern Gott selber darunter leidet, gegenüber Israel nun so auftreten zu müssen, es in dieser Weise zur Besinnung bringen zu müssen, es für seinen Ungehorsam strafen zu müssen. Gott selber ruft zur Umkehr, lädt ein, in den Bund zurückzukommen und den Geboten die ihnen gebührende Achtung zu schenken, nach ihnen zu leben. Bund ist ein Stichwort, das im Alten Testament öfters auftaucht und das die besondere Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel beschreibt. Sie haben sicher im Ohr, dass Gott mit dem Abraham einen Bund schließt, dass es dann mit Noah einen Bund gibt. Aber der Bund schlechthin ist der Bund, den Gott dann, nachdem er Israel aus Ägyptenland geführt hat, am Sinai schloss. Auf ihn nimmt Jeremia nun auch Bezug. Gott wirbt, so Jeremia, um sein Volk. Doch Gottes Geduld hat auch ein Ende. Das ist der Ernst der Situation. Eine schwere Botschaft muss Jeremia verkündigen. Sein Auftrag lastet schwer auf ihm. Und zwar insbesondere deshalb, weil der notwendende Ruck nicht durchs Volk ging. Der Ruf zur Umkehr wurde nicht befolgt. Jeremia predigt, menschlich gesehen, ohne Erfolg. Und so muss dann Jeremia erleben, wie Nebukadnezar das Land erobert, wie der Tempel in Jerusalem geplündert und zerstört wird und besonders die Oberschicht an die Bäche Babels weggeführt wird. Und dieses Geschehen verkündigt auch Jeremia, wie andere im Alten Testament, als gerechtes Gericht Gottes, als Gericht über Israels Untreue und Ungehorsam. Und jetzt kommt es, was in unserem Abschnitt laut wird. Jeremia hält fest, Gottes Gerichte dienen nicht der Abrechnung, nicht der Zerstörung. Durch sein Gericht will Gott zurechtbringen. Gottes Handeln endet nicht im Gericht, sondern zielt auf einen Neuanfang. Ja, Jeremia der so sehr unter dieser Botschaft litt, die er auszurichten hatte, darf jetzt auch sagen, im Namen Gottes, es kommt eine neue Zeit. Siehe, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Sogar mit Israel, das es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Der Zusammenhang, in dem unser Abschnitt steht, wird um dieser großen Hoffnung, die da laut wird, willen das Trostbuch Ephraims genannt. Eines der größten, eines der stärksten Hoffnungsworte des alten Bundes ist hier gesagt. Gott selber erinnert in diesem Wort an den Bund, den er mit den Vorfahren, den Vätern, dort am Sinai bzw. Horeb geschlossen hatte. In 2. Mose 24 und 34 wird es berichtet, dort wird auch berichtet, wie die 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben werden und dann, Sie kennen die Geschichte mit dem goldenen Kalb und in dieser Situation der Gnade und der Gegenwart Gottes gleich die Verfehlung des Volkes. Nachdem Mose auf dem Sinai die 10 Gebote empfangen hatte, ein zweites Mal, verkündigt er diese dem Volk und heißt, die jungen Männer ein Dankopfer darzubringen. Mit dem Blut der Tiere besprengt Mose das Volk. Diese Blutbesprengung steht für den geschlossenen Bund, ist ein Zeichen für den geschlossenen Bund. Mose sagt dazu, siehe, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte. 2. Mose 24, 8. Wie Gott das Volk Israel in seiner Liebe und Souveränität erwählt hatte. Abraham greift da auf und macht ihm die Verheißung. So erklärt er in seiner Vollmacht Israel zu seinem Volk und schließt mit ihm einen Bund. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein, sagt Gott. Das fällt übrigens immer wieder auf. Die Initiative geht von Gott aus. Nein, nicht Israel sucht ein Bündnis mit seinem Gott. Gott will mit Israel einen Bund. Er erklärt den Bundesschluss. Israel ist nicht, modern gesagt, Vertragspartner auf Augenhöhe. Israel ist Empfänger einer Erklärung, die beide in Pflicht nimmt, Gott und das Volk. Gott begibt sich in ein Wort hinein und nimmt Israel in Pflicht, dieses Wort zu hören und zu tun. Gott erklärt verbindlich seine ewige Verbundenheit mit Israel und nimmt das Gottesvolk für immer in Pflicht, als sein Volk zu leben. Ich formuliere wirklich im Sinne der Bibel. Gott für ewig, das Volk Israel auch für ewig. Die Satzung des Bundes ist in der Tora gegeben und in den 10 Geboten zusammengefasst. Und das ist zu sagen, gerade in unserer Zeit, in der wieder so viele Fragen an Israel sind und so viel Irritation auch im Raum ist und in unserem Volk ein besorgniserregender Antisemitismus wieder um sich greift. Gott steht zu seinem Volk, Gott steht unverbrüchlich zu seinem Bund mit seinem Volk. Nie hat er ihn aufgekündigt und nie wird er ihn jemals aufkündigen. Anders Israel, Gott ist treu. Und nirgendwo zeigt sich's klarer als in seinem Verhalten gegenüber seinem Volk. Israel ist untreu und zeigt auch uns, wie wir Menschen sind in unserem Verhältnis zu Gott, wie wir uns verhalten. Die Geschichte des Gottesvolkes reiht Untreue, Versagen und Ungehorsam wie auf einer Perlenkette auf. Paulus blickt auf diese so belastete und auch belastende Geschichte und stellt dennoch staunend und dankbar dann fest, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott steht zu seinem Wort zu Israel. Und dann heißt es ja an einer Stelle im Alten Testament auch, und wer dieses Volk antastet, tastet meinen Augapfel an. Ich versuche, Jeremias Worte an Israel damals mit den Ohren seiner Hörer zu hören. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war. Das geht in die Magengegend. Das muss wehtun. Macht euch doch deutlich, warum Gottes Gericht über euch gekommen ist. Und wer es sich zuschreiben muss, den Verlust des Landes, die Zerstörung des Tempels und die Vertreibung des Exils auf seine Schultern zu nehmen. Zugleich aber sagen Jeremias Worte, und nun staunt über euren Gott. Seine Geschichte mit euch ist trotz dieser geschichtlichen Katastrophe nicht zu Ende. Obwohl äußerlich gesehen nun Israel ganz von der Landkarte verschwunden ist. Im Herzen Gottes hat Israel immer noch seinen Platz und in der Zukunft Gottes auch. Siehe, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Haus Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Gottes Geschichte mit Israel ist nicht zu Ende geschrieben. Damals in der Katastrophe und auch heute nicht. Wer einen Computer oder sonst so ein elektronisches Gerät besitzt, weiß, was ein Reset ist. Ein wichtiger Knopf, Reset. Jeremia kündigt sozusagen ein Reset an. Ein grundlegendes Reset im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Beim Reset werden Programmfehler behoben, Altlasten und Müll wird aus dem Computer rausgeräumt oder auf die Seite geschoben, damit er wieder normal läuft. Und so soll es auch mit der Geschichte mit Israel sein. Jeremia sagt im Namen Gottes, das Gerichtswort ist nicht Gottes letztes Wort. Er macht einen Neuanfang mit seinem Volk und immer wieder übrigens auch mit seiner Kirche, mir und dir. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Auch da ist Gott initiativ. Und auch das geschieht nicht, weil Israel irgendetwas Besonderes getan hätte oder es besonders verdient hätte. So ist Vergebung. So ist unser Gott. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Seine Liebe ist so groß, zu groß, um von Israel zu lassen. Seine Barmherzigkeit ist so groß, zu groß, um dieses Volk zu verlassen. Und er macht diese beglückende Ansage. Siehe, es kommt die Zeit, ich will einen neuen Bund schließen, nach dieser Zeit. Das Wann bleibt unbestimmt. Wann seine Zeit gekommen ist, weiß allein der Herr aller Zeiten. Aber dass diese Zeit kommt, dafür hat sich Gott festgelegt. Das sagt sein Wort. Was ist am neuen Bund neu? Die 10 Gebote sind nicht mehr auf steinerne Tafeln geschrieben. Sie prallen nicht mehr an verhärteten Herzen ab. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gottes Gebot ist Herzensangelegenheit nun, in Fleisch und Blut bei den Menschen übergegangen, fragloses Anliegen, und es bestimmt ihr Leben, ihren Herz und ihren Sinn, Wort und Tat. Gegenseitiges Lehren oder Zurechtweisen hat sich erübrigt. Alt und jung, alle miteinander von Gott und seinem Wort angetrieben, begeistert. Gehorsam nicht als Pflicht, als lästige Pflicht, sondern als Anliegen, als selbstverständliches Tun. Gottes, die Verbindung zu Gott ungebrochen. Das ist für mich hoffnungsvolles Evangelium mitten im Alten Testament. Und ich will die Botschaft hören und das Siehe ernst nehmen und alle meine Sinne wach sein lassen. Siehe, es kommt die Zeit. Erwartungsvoll leben. Die jüdischen Geschwister warten noch immer hoffnungsvoll auf diese Zukunft. Warten noch immer auf die Erfüllung der Verheißung. Aber daran halten sie fest, das halten sie durch. Es kommt die Zeit. Ja, die Zeit kommt. Gott steht zu seinem Wort. Wann sie kommen wird, weiß allerdings nur er. Sie kann auch übrigens nur von Gott kommen. Denn was Menschen machen, endet immer im Ungehorsam und im Tohuwabohu, in Schuld und Untreue. Diese Hoffnung halten Juden fest und deshalb sind sie immer noch dabei, ihre Kinder zu lehren, die Tora, die Weisung Gottes. Diese Tora selbst beiharrt zu haben im Herzen und sie also auch auswendig zu können und das Leben danach zu gestalten. Jetzt brauche ich nicht mehr so lange für die 2 nächsten Punkte. Die gehen schneller. Erfüllung. Siehe, das ist der neue Bund in meinem Blut. Jeremias Wort, ich finde das aufregend, wird an einer ganz entscheidenden Stelle im Neuen Testament zitiert. Haben Sie es im Ohr? Bei der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So Lukas 22. Und so unser Glaube. Unser Glaube, wir werden durch Jesus hineingenommen in diese Verheißung, diese Zusage Gottes. Jesus selber war davon überzeugt, dass mit ihm die neue Zeit angebrochen ist. Aus dem Siehe, es kommt die Zeit, wird bei Jesus ein Heute. Heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt, sagt er zum Beispiel in seiner Antrittspredigt in Nazareth. Verkündigt den Armen das Evangelium, macht Gefangene frei, Blinde sehend, Taube hörend, richtet Zerschlagene auf, Zeichen des gegenwärtigen Reiches Gottes. Zahlreiche Bilder für das Neue stellt uns das Neue Testament vor Augen. Menschenerfahrung, Heilung und Heilwerden ihres Lebens. Und es sammeln sich Jüngerinnen und Jünger zu einem neuen Gottesvolk. Es entsteht eine Gemeinde, eine Kontrastgesellschaft zur Welt, nicht zum Judentum. Es entsteht ein Vortrupp des zugleich gegenwärtigen und kommenden Reiches Gottes. Als Jesus von den Pharisäern einmal gefragt wird, wann kommt das Reich Gottes, antwortet er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. In Jesus ist das Reich Gottes mitten unter uns. Das ist die Zusage. Also dort, wo auf Jesus gehört wird, wo Menschen in der Verbundenheit mit ihm leben, wo sie, ich verwende jetzt dieses Wort, das im Neuen Testament nicht verwendet wird, wo sie im Bund mit Jesus sind. Dort wächst Reich Gottes. Dort ist es mitten unter uns schon da. Ich sprach vorhin vom Pfingstgeist. Durch das Wirken des Heiligen Geistes erfüllt sich die Ankündigung bei Jeremia. Dort geschieht es, dass etwas in unser Herz kommt, zu unserem Anliegen wird. Das macht der Heilige Geist. Zugestanden, außer in den Einsetzungsworten des Heiligen Abendmahles, wird im Neuen Testament sonst nicht mehr vom Neuen Bund gesprochen. Doch meine ich, dass wir uns da nicht zu sehr nur an diese Formulierung halten dürfen. Das, was Jesus gebracht hat und bewirkt hat und bewirkt, kann auch anders gesagt werden. Sein bevorzugter Begriff ist Reich Gottes. Nach Karfreitag und Ostern, aber natürlich unter Bezug auf diese beiden, sagt der Apostel Paulus: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Durch Jesu Kommen in die Welt, durch Karfreitag und Ostern, hat das Neue begonnen. Hat Gott ein neues Kapitel in seiner Geschichte mit der Menschheit aufgeschlagen. Allein, da ist doch vieles verborgen. Es herrschen noch viele andere Herren. Es herrscht Unrecht, Gewalt, viel Dunkel, Sünde. Und nicht zu vergessen, der Durcheinanderbringer. Wir stehen noch im Dunkel, aber der neue Morgen zieht schon herauf. Und sehnsuchtsvoll warten wir auf den Tag, an dem er kommt, um zu vollenden und das, was innerlich in uns ist und wir hier und da sehen, für alle sichtbar macht, um sein Reich sichtbar aufzurichten. Damit noch kurz zum Letzten. Vollendung. Siehe, ich mache alles neu. Wir hören, Weiter gesagt von Jeremia Gottes Verheißungswort von einer neuen Zeit und einem heilen Verhältnis von Gott und seinen Menschen. Wir glauben, dass die Erfüllung dieses Wortes mit dem Kommen Jesu begonnen hat und dass dort, wo Jesus Herr im Leben eines Menschen wird, wo Jesus bekannt wird in dieser Welt, sich dieses Reich schon realisiert. Sein Reich hat begonnen, aber da sind wir gar nicht so weit von unseren jüdischen Geschwistern entfernt. Wir warten auch auf die Vollendung seines Erlösungswerkes. Die Erfüllung ist noch nicht abgeschlossen. Und da leiden wir alle drunter, jeder auf seine Weise. Und miteinander schauen wir sehnsuchtsvoll aus nach dem Tag, an dem Gott kommen wird, um zu erfüllen, was er verheißen hat. Siehe, ich mache alles neu. Das steht noch aus, dass alles neu wird. Die Jahreslosung. Es kommt ein Tag, an dem er sein Volk und die Völker sammeln wird. Alle, die ihn als ihren Herrn und Gott verehren. Den Tag, an dem sein Reich ungefragt, uneingeschränkt Wirklichkeit ist und alle anderen Herren und Herrschaften der Vergangenheit angehören. Der Tag, an dem es keine Belehrung über die Gebote mehr braucht. Den Tag, an dem alles Dunkel ein Ende hat und alle Erdenschwere von uns abfallen wird. Alle Tränen getrocknet werden, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein wird und auch der Tod nicht mehr. Der Tag, an dem auch alle Zweifel ausgelöscht und alle Fragen beantwortet werden. Weil wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Er, unser Gott, wir, sein Volk, fraglos, zweifelsfrei, in einem Miteinander der Liebe und Freude und Dankbarkeit. Und dann auch, liebe Geschwister, wir mit dem ersterwählten Volk, vereint vor Jesu Thron und im Lob seiner Gnade und Treue, seiner Wunder und seines wunderbaren Waltens, seiner Herrlichkeit und Schönheit vereint. Siehe, es kommt die Zeit. Herr, und auf diese Zeit warten wir. Nach ihr schauen wir aus. Nach ihr sehnen wir uns. Hab Dank, was du uns jetzt schon gibst, als Hilfen durchzuhalten, am Glauben festzuhalten, die Freude nicht aufzugeben und die Erwartung noch weniger. Herr, dein Reich komme, deine Zeit breche an, deine Herrschaft reiche um die ganze Welt und versammle darunter alle deine Völker. Dir zur Ehre, dir zum Lob und uns allen zum Heil. Und solange wir noch auf dem Weg sind, Herr, lass uns nicht müde werden, sondern in Hoffnung festhalten, was dein Wort uns verheißt. So tu es auch mit Israel. So lasse deinen Willen geschehen, heute schon und dann in der Ewigkeit.
Ja, vielen Dank für dieses mutmachende Wort. Verheißung, Erfüllung, Vollendung. Verheißung, weil Gott treu ist und zu seinem Bund steht. Erfüllung, in Jesus hat das Neue begonnen, in unseren Herzen. Und er kommt, um einmal alles, alles neu zu machen, alles gut zu machen. Wunderbar. Vielen Dank. Ein paar Hinweise noch. Heute Abend sind Sie auch eingeladen, sofern Sie noch Kraft haben. Heute Abend ist Atempause mit dem Thema Ich singe dir mit Herz und Mund. Ein Impulsabend mit Liedern von Paul Gerhardt. Und nächsten Sonntag, aber ich glaube, das wissen Sie ganz genau, ist keine Bibelstunde. Da haben wir unser Pfingstjugendtreffen. Heute ist im Anschluss Kaffee trinken und Begegnung. Sie sind ganz herzlich eingeladen, noch ein bisschen da zu bleiben. Und ich sage heute das Wort bisschen dazu, weil es heute nur bis 16 Uhr geht, denn wir müssen ja auch vorbereiten für heute Abend. Genau. Klingler uns noch den Segen zusprechen. Das Lied ist die Nummer 3 in unserem Liederbuch.
Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich, unversehrt auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. So segne und behüte euch der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.